Liebe Geschwister, heute ist ein besonderer Tag, ein Feiertag. Nicht nur deswegen, weil er ein gesetzlicher Feiertag ist und ein Arbeitsfeiertag ist. Es ist Christi Himmelfahrt. Und dieser Feiertag geht zurück auf ein besonderes und einmaliges Ereignis im Ablauf der Heilsgeschichte. Denn genau an diesem Tag vor knapp 2000 Jahren war der Auftrag Jesu hier auf dieser Erde abgeschlossen. Jesus hatte alles getan, was sein Vater im Himmel ihm aufgetragen hatte. Und nun kehrt Jesus zu seinem Vater im Himmel zurück. Heute Morgen müssen wir also unbedingt von Jesus sprechen, von dem erhöhten Herrn und Heiland Jesus Christus. Das kann an diesem Feiertag gar nicht anders sein. Wir wollen uns neu vergegenwärtigen, was damals geschehen ist und vor allem auch, welche Auswirkungen das gehabt hat und immer noch hat für Jesus, für uns als seine Gemeinde, für die Welt, in der wir leben. Jesus war von seiner Herkunft her Sohn Gottes. Und er wurde Mensch, richtig Mensch, hier auf dieser Erde. Er hat ungefähr 33 Jahre als Mensch auf dieser Erde gelebt. In den letzten 3 Jahren seines Lebens hat er den Menschen hauptsächlich das Evangelium verkündigt. Er hat Kranke geheilt, er hat Tote auferweckt. Und es sah tatsächlich ganz so aus, als würde mit Jesus endlich das lang erwartete Reich Gottes auf dieser Erde anbrechen. Doch es kam dann anders, ganz anders. Jesus war schon bald den jüdischen Theologen der damaligen Zeit ein Dorn im Auge. Und schließlich kam es so weit, dass sie ihn vor dem römischen Statthalter Pontius Pilatus anklagten. Er wurde zum Tod verurteilt, er wurde hingerichtet, gekreuzigt, er starb wie ein Verbrecher, einen grausamen und qualvollen Tod am Kreuz auf dem Hügel Golgatha. Sie hofften, dass damit diese kurze Episode mit dem Wanderprediger aus Nazareth ein endgültiges und unwiderrufliches Ende finden würde. Aber sein Vater im Himmel hatte einen ganz anderen Plan. Er hatte einen Heilsplan, wie wir das nennen. Gott wollte das Heil der Menschen, seiner von ihm geschaffenen Menschen, die aber seit dem Sündenfall verloren waren und absolut keine Überlebenschance mehr hatten. Sie sind gestorben und würden weiter sterben. Gott aber wollte seinen Menschen das Leben schenken, ewiges Leben. Das war der Plan. Und nach diesem Plan musste Jesus sterben, damit die Menschen leben konnten. Nun war Jesus tot und eigentlich war damit alles aus und vorbei. Er war gestorben und er war begraben worden. Doch dann hat Gott eingegriffen. Gott hat auf eine völlig überraschende Weise eingegriffen, so wie nur er eingreifen kann. Wie? Da steht in aller Kürze im Predigttext für den heutigen Feiertag. Es ist der offiziell vorgegebene Predigttext. Über diese 3,5 Verse wird heute in vielen Kirchen und Gemeinden und Stadtmissionen gepredigt. Dieser Predigttext steht in Epheser 1 und ist der Schluss eines Gebetes des Apostels Paulus für die Gemeinde in Ephesus. Er möchte, dafür betet er, dass Gott den gläubigen Ephesern erleuchtete Augen ihres Herzens schenkt. Mit diesen Augen sollen sie dann erkennen können, sehen können, wahrnehmen können. Erstens, was die Hoffnung seiner Berufung ist. Zweitens, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist, und drittens, was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit seiner Stärke. Und wenn wir das so lesen, ja, dann brauchen wir erleuchtete Augen, um das verstehen zu können. Und die möge Gott uns heute Morgen auch schenken, wenn wir über Christi Himmelfahrt nachdenken. Was mir aufgefallen ist, in Punkt 3 kommen gleich 4 Kraftausdrücke, so richtige Kraftausdrücke vor, die uns immer wieder an verschiedenen Stellen im Neuen Testament begegnen. Und hier ganz konzentriert: Kraft, Wirksamkeit, Macht, Stärke. Unter dem Eindruck dieser Kraftausdrücke beginnt dann Vers 20 in Epheser 1. Und das ist genau unser Predigttext. Der beginnt ganz offiziell zwar erst mit der zweiten Hälfte dieses Verses, aber ich denke, wir können diesen Predigttext nur dann halbwegs verstehen, wenn wir auch den Vers 20 ganz lesen. Also Epheser 1, die Verse 20 bis 23. Ich lese den Text nach der Elberfelder Übersetzung. Die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Die hat er in Christus wirksam werden lassen, so beginnt Vers 20. Und ja, wir hätten jetzt gerne schon gewusst, was Paulus mit die meint, was er darunter versteht. Aber es kann eigentlich nur so sein, dass die mal mindestens der letzte dieser Kraftausdrücke ist, das ist die Stärke, aber es ist auch nicht verkehrt, wenn wir die anderen Kraftausdrücke hier mit im Blick haben. Gott hat seine Kraft, seine Stärke wirksam werden lassen in Christus. Wir könnten sogar sagen, Gott hat seine Kraft energisch werden lassen. Er musste energisch gegen den Tod vorgehen. Gott hat in diesem Augenblick seine ganze Energie eingesetzt. Und das hat ihn schon einiges an Kraftanstrengung gekostet. Denn so viel ist klar, der Tod ist nicht ohne. Ihm waren die Menschen hilflos ausgeliefert. Um ihn überwinden zu können, musste Gott alles aufbieten, was ihm an Kraft und Stärke zur Verfügung steht. Das ging nicht mal so eben mit einem Fingerschnipsen. Da war Gottes Kraft herausgefordert. Zu unserem Glück hat er sich das einiges an Kraft kosten lassen. Gott wollte aber nun zweierlei erreichen. Und das hat er dann auch erreicht. Erstens, er hat Christus aus den Toten auferweckt. Das haben wir vor 40 Tagen gefeiert. Und zweitens, er hat Christus zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt. Und deswegen sind wir heute Morgen hier zusammen. Ich möchte mich jetzt auf das Zweite konzentrieren, damit das, was da in Vers 20 steht, geschehen konnte, musste Jesus erst einmal in den Himmel fahren, wie wir sagen. Musste erst einmal Himmelfahrt geschehen. Und dann hat Gott seinen Sohn bei seiner Rückkehr zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt. Voraussetzung für das, was Gott mit seinem Sohn vorhatte, war also einmal die Himmelfahrt. Er musste wieder zurückkommen. Aber über die eigentliche Himmelfahrt wollen wir heute Morgen weniger sprechen, schon allein aus Zeitgründen. Wir könnten ja manches jetzt fragen und abwägen, wie war das denn, wie schnell ging das, wie viele Kilometer waren da zu überwältigen, ging das eventuell mit der Lichtgeschwindigkeit ein bisschen schneller? und so weiter und so fort. Aber das soll heute Morgen nicht das Thema sein. Und noch eine Vorbemerkung, bevor wir dann in diesen Text auch einsteigen. Und das geht um das biblische Verständnis, wenn es um Himmel und Erde geht. Es ist so, dass das Wort Himmel im Alten Testament nur in der Mehrzahl vorkommt. Es ist also nicht der Himmel, sondern es sind die Himmel. Das war auch gleich schon von Anfang an so. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Gott schuf die Himmel und die Erde. Die Himmel, das sind unterschiedliche Himmelsräume, die von unterschiedlichen Wesen bewohnt werden, wobei die Himmel und ihre Bewohner zu der für uns jedenfalls unsichtbaren Welt gehören. Im Neuen Testament ist das etwas anders. Da kommt das Wort Himmel sowohl in der Einzahl als auch in der Mehrzahl vor. Da, wo die Einzahl für Himmel steht, wird es so sein, dass dort eine Art Zusammenfassung der verschiedenen Himmel, der verschiedenen Himmelsräume gemeint ist. Jesus hat schon vor seinem Leiden und Sterben gewusst, dass er zum Vater zurückkehren würde, und zwar dann, wenn er seinen Auftrag, den ihm sein Vater gegeben hatte, erfüllt hatte. Und deswegen betet er im hohen priesterlichen Gebet in Johannes 17, ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Das Werk habe ich vollendet, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Und nun passiert genau das, die Himmelfahrt Jesu, der Zeitpunkt ist gekommen. Paulus schreibt in Epheser 4, dass Jesus von ganz oben bis ganz unten, sogar bis hinein in die unteren Teile der Erde hinabgestiegen ist. Das hatte ganz sicher mit seinem Tod zu tun. So umfassend war seine Erniedrigung. Und Jesus ist es auch, er ist derselbe, der dann aber auch wieder hinaufgestiegen ist, nach ganz oben, bei seiner Erhöhung, bei seiner Himmelfahrt. Und so lesen wir in Epheser 4, Vers 8 bis 10, darum heißt es, hinaufgestiegen in die Höhe hat er Gefangene gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben. Das ist ein Zitat aus Psalm 68, Vers 19. Hinaufgestiegen in die Höhe. Damit ist die Himmelfahrt Jesu angesprochen. Und jetzt zieht Paulus daraus seine weiteren Schlüsse. Vers 9 ist eine Frage. Paulus fragt, was das eine mit dem anderen denn zu tun hat. Das hinaufgestiegen aber, was besagt es anderes, als dass er auch hinabgestiegen ist in die unteren Teile der Erde. Und jetzt sagt er es noch einmal zur Bestätigung ganz ausdrücklich. Der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist, über alle Himmel, damit er alles erfüllte. Jesus ist bei seiner Himmelfahrt in die Gegenrichtung hinaufgestiegen, über alle Himmel. Und jetzt ist er ganz oben. Größer kann der Kontrast nicht sein. Und nun ist er über allen Himmeln. Und ich sage es jetzt mal mit meinen Worten, jetzt ist er wieder beim Vater angekommen, jetzt ist er wieder zu Hause. Wir sprechen von der Himmelfahrt Jesu und wollen damit sagen, dass Jesus in den Himmel gegangen ist oder gefahren ist. Hier lesen wir, dass er sogar über alle Himmel hinaufgestiegen ist. In Hebräer 4, Vers 14 lesen wir, dass Jesus durch die Himmel gegangen ist. Er ist durch sie hindurchgegangen. Die Himmel mussten damit zur Kenntnis nehmen, dass er der alleinige Herr ist, der auferstandene Herr ist. Und in Hebräer 7, Vers 26 steht, dass er höher als die Himmel geworden ist. in Klammern, nachdem er durch sie hindurchgegangen ist. Ja, es stimmt schon. Wir stoßen hier an die Grenzen unseres Denkens. Aber ich frage das mal so ganz menschlich, wenn Jesus über alle Himmel hinaufgestiegen ist, was ist denn dort über allen Himmeln? Ist dort über allen Himmeln der Vater? Das eine wissen wir sicherlich, dass die Himmel von Gott geschaffen sind, dass sie zur Schöpfung Gottes gehören. Und daraus schließe ich, dass Gott nicht irgendwo und irgendwie in den Himmeln zu Hause ist, zumal er ja schon längst existierte, bevor er Himmel und Erde gemacht hat. Er hat sie erst noch geschaffen. Er musste also schon vorher irgendwo, in Anführungsstrichen, gewesen sein, wo er zu Hause war, von jeher zu Hause war, wo er wohnte, wo sein Thron stand und steht. Und Salomo hat das erkannt, als er gebetet hat bei der Einweihung des Tempels, damals in Jerusalem, 1. Könige 8, siehe, die Himmel und die Himmel der Himmel können dich nicht fassen, wie viel weniger dieses Haus, das ich gebaut habe. Und doch hat Gott sich herabgelassen und hat in diesem Haus seine Herrlichkeit offenbart. Und im Neuen Testament sagt Paulus das mal an einer Stelle, er spricht von Gott, der in einem Licht wohnt, in das niemand hineingehen kann, in einem unzugänglichen Licht. 1. Timotheus 6, Vers 16. Und darüber kann er nur anbeten. Er sagt dann direkt danach, dem sei Ehre und ewige Macht. Amen. Die Bibel öffnet uns immer wieder mal den Blick in diese Welt Gottes, die jetzt noch viel zu weit von uns weg ist. Und doch hat uns Jesus auf der anderen Seite den Zugang ja zum Vater offengelegt. Wir können im Glauben und im Vertrauen und im Gebet zum Vater kommen und wissen, dass er uns hört und versteht. Und das ist jetzt einfach eine Vorstellung von mir. Vorstellen könnte ich mir allerdings auch, dass Gott sich in den Himmeln einen Platz vorbehalten hat, von wo aus er regieren kann. Das ist dann so etwas wie sein zweiter Regierungssitz. Wir bleiben hier ehrfurchtsvoll stehen vor dem, was damals auch am Himmelfahrtstag geschehen ist. Und wir haben ja eben den Bericht gehört aus der Apostelgeschichte. Sie haben nur den ersten Teil, den vordergründigsten Teil seiner Himmelfahrt mitverfolgen können. Sie konnten ihn dann nicht mehr länger sehen und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Heute Morgen wollen wir also darüber nachdenken, was passiert ist, als Jesus dort oben beim Vater angekommen ist. Das können wir aber nur, insoweit uns die Bibel in diese Geschehnisse hineinschauen lässt. Ein wichtiges Wort dazu finden wir in Hebräer 5. Zunächst beschreibt der Autor des Hebräerbriefs das Leiden des Sohnes Gottes. Er erinnert an seine Bitten, an sein Flehen mit starkem Geschrei und Tränen. Wir denken dabei sicherlich an Gethsemane. Dort steht dann auch der Satz, Jesus musste in dem, was er litt, den Gehorsam lernen. Und das war wiederum Voraussetzung dafür, dass er anschließend hoher Priester werden konnte, nach der Ordnung Melchisedeks. Wir müssen jetzt eine kleine Bibelschule machen über Melchisedek, über das, was damals geschehen ist, als er Abraham entgegengekommen ist und ihm Brot und Wein gereicht hat. Wir müssen Hebräer 7 lesen, da steht noch viel mehr über Melchisedek. Jedenfalls so viel in Hebräer 5, Vers 10 lesen wir dann von Gott begrüßt als hoher Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Jesus wurde von Gott begrüßt, als er zu Gott, seinem Vater, zurückkehrte. Wir könnten auch sagen, Jesus wurde von Gott willkommen geheißen, mit allen ihm zustehenden Ehren empfangen. Und hier jetzt eben in dieser besonderen Eigenschaft als hoher Priester nach der Ordnung Melchisedeks, der sich bei Gott dafür einsetzt, dass die Menschen auch vor dem Vater im Himmel zur Sprache kommen. Und jetzt müssen wir Psalm 110 lesen, einen ganz berühmten Psalm, der sogleich mehrmals im Neuen Testament aus unterschiedlichen Gründen zitiert wird. Für uns ist jetzt ganz wichtig, was gleich im ersten Vers steht. Getextet hat diesen Psalm übrigens David. Es ist ein Psalm von David. Und dann beginnt der eigentliche Psalm mit den Worten: Spruch des Herrn für meinen Herrn. Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde gemacht habe zum Schemel deiner Füße. Was bedeutet das? Spruch des Herrn für meinen Herrn? Wenn solch eine Einleitung kommt, sollten wir ganz genau hinhören und hinsehen. Ein solcher Spruch des Herrn hat eine besondere Aussagekraft und Wirkungskraft und insofern auch besonderes Gewicht. Spruch des Herrn. Dieser Herr ist Gott, ist Yahweh. In unseren deutschen Übersetzungen erkennbar dadurch, dass das Wort Herr mit vier großen Buchstaben geschrieben wird. Und er spricht hier. Er spricht zu einem anderen Herrn, zu einem ganz bestimmten Herrn. David sagt zu meinem Herrn. Yahweh spricht zu Davids Herr. David hat also einen Herrn, und in diesem Herrn können wir niemand anderes als den Messias erkennen, aus dem Neuen Testament heraus. Es ist der Messias, der Gesalbte, der Christus. Wenn das so ist, dann spricht Gott hier als der Vater zu dem Messias, zu seinem Sohn. Und was sagt Gott zu seinem Sohn? Setze dich zu meiner Rechten. Das ist also eine Aufforderung Gottes an seinen Sohn, an den Sohn, der gerade durch alle Himmel hindurchgegangen ist, der gerade hinaufgestiegen ist über alle Himmel. Schön, dass du wieder da bist, so könnte Gott gesagt haben. Ich bin heilfroh, dass alles so gelaufen ist, wie das in meinem Plan vorgesehen war. Jetzt du aber bitte noch eins, setze dich zu meiner Rechten. Dieser Platz zu meiner Rechten ist ein ganz besonderer Platz, ein Platz, der steht nur dir zu, dir, meinem Sohn. Niemand sonst hat auch nur annähernd ein Anrecht auf diesen Platz. Gott bietet Jesus den angesehensten und einflussreichsten Platz an, den es überhaupt zu vergeben gibt, den Platz neben sich. Es ist ein einzigartiger Ehrenplatz. Gott macht damit aller Welt klar, dass er hundertprozentig einverstanden war und einverstanden ist mit dem, was Jesus während seines vorübergehenden Aufenthalts auf der Erde getan hat. Dass das kein Ausrutscher war, sondern dass das, was geschehen ist, auch so gewollt war. An diesem Platz, zur Rechten Gottes, wird er damit auch von Gott mit allen nur denkbaren Machtbefugnissen ausgestattet. Der Sohn spricht jetzt im Namen seines Vaters. Sein Wort gilt genauso viel wie das Wort des Vaters. Die Unterschrift des Sohnes gilt genauso viel wie die Unterschrift des Vaters. Er handelt für seinen Vater und alle müssen das anerkennen und sich dieser Entscheidung Gottes beugen. Und nun haben wir die zweierlei Aussage in unserem Text. Gott hat ihn zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt. Gott war der Handelnde. Es kommt ganz auf die Perspektive an. Die Bibel sagt uns denn dann auch, dass Jesus sich gesetzt hat, dass er diesen Platz dann auch eingenommen hat. Er hat sich gesetzt, so steht es auch schon in Hebräer 10, dieser aber hat ein Schlachtopfer für Sünden dargebracht und sich für immer gesetzt zur Rechten Gottes. Fortan wartet er, bis seine Feinde hingelegt sind als Schemel seiner Füße. Er hat sich für immer gesetzt zur Rechten Gottes. Niemand wird ihn von dort vertreiben können. Niemand wird ihm diesen Platz streitig machen können. Und dort wartet er, so wie es hier gesagt ist, bis seine Feinde gelegt sind zum Schemel seiner Füße. Und wenn er sich gesetzt hat, dann sitzt er also nun zur Rechten Gottes des Vaters. Einmal, wissen wir, so steht es in Apostelgeschichte 7, ist er aufgestanden. Vielleicht auch noch bei anderen Gelegenheiten, aber von diesem einen Aufstand wissen wir, das steht ausdrücklich in Apostelgeschichte 7, in der Geschichte von der Steinigung des Stephanus. Da er aber voll Heiligen Geistes war und fest zum Himmel schaute, sah er die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen. Und er sprach, siehe, ich sehe die Himmel geöffnet und den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen. Das, was gerade hier auf der Erde geschieht, was mit Stephanus geschieht, hat Jesus zutiefst erschüttert und erregt, dass da ein Mensch ist, der sein Leben lässt um seinetwillen. Und nun lesen wir in unserem Predigtext weiter. Er sitzt zur Rechten Gottes und weiter, Vers 21, hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Das sind also die konkreten Auswirkungen der Himmelfahrt Jesu. Er ist hoch erhöht und fünf Mächte werden hier genannt: Gewalt, Macht, Kraft, Herrschaft, Name. Das sind keine irdischen Machthaber aus Fleisch und Blut, die vielleicht eine Rolle spielen könnten in Moskau oder Peking oder Washington oder wo auch immer. Hier tun wir einen Blick hinter die Kulissen, hinein in die unsichtbare Welt. Mit unseren Augen können wir diese Wesen nicht sehen, auch nicht mit der besten Brille oder einer sonstigen Sehhilfe. Aber durch die Bibel bekommen wir doch zumindest einen kleinen Einblick in diese unsichtbare Welt. Es sind, nach allem, was wir wissen und so wie ich das verstehe, gottfeindliche Mächte, weshalb Jesus deutlich über ihnen steht und das auch zum Ausdruck bringt. Hinweisen möchte ich in diesem Zusammenhang auf das letzte Kapitel dieses Briefes, Kapitel 6, wo von der Waffenrüstung gesprochen wird, Vers 12. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, also nicht gegen irgendwelche Menschen, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Diese Mächte und Gewalten treiben ihr Unwesen von der Himmelswelt aus. Dort ist so etwas wie ihre Machtzentrale und sie versuchen immer wieder und immer mehr Einfluss zu bekommen auf das, was hier auf unserer Erde läuft und damit Gottes Einfluss zurückzudrängen. Und wir haben den starken Eindruck, dass sich das in letzter Zeit verstärkt, dass sich das im Blick auf die sich anbahnende Endzeit enorm verstärkt. Wir haben hier den Eindruck, hier laufen Dinge ab, die von unserer menschlichen Seite offensichtlich nicht mehr aufzuhalten sind. Diese Mächte nehmen Einfluss auf das, was hier unten auf der Erde geschieht. Ich denke an Ideologien, an die Mainstreams unserer Tage. Sie nehmen Einfluss auf die Politik und die Medienlandschaft, insbesondere auch über die sogenannten sozialen Medien. Und das, was sich im Moment in Israel abspielt, ich denke, dahinter stehen auch andere Mächte. Dahinter stehen nicht nur die führenden Köpfe der Palästinenser und auch nicht Benjamin Netanyahu auf der anderen Seite, sondern dahinter stehen Mächte in der unsichtbaren Welt. Nur ein ganz kurzer Satz dazu. Diese Mächte werden mitsamt ihrem Oberherrscher aus dem Himmel geworfen. Das kann man nachlesen in Offenbarung 12. Und damit zeigt sich dann auch, letztlich, Jesus sitzt im Regiment, denn er sitzt ja zur Rechten des Vaters. Das dürfen wir ja auf gar keinen Fall vergessen. Er behält den Überblick. Und am Ende dieser Entwicklung wird sich umso deutlicher erweisen, dass er tatsächlich der uneingeschränkte Herr ist. Petrus schreibt mal in Kapitel 3, Vers 22 in seinem ersten Brief: Der ist zur Rechten Gottes, nachdem er in den Himmel gegangen ist, und Engel und Mächte und Kräfte sind ihm unterstellt. Sie sind ihm untergeordnet. Und dann geht es auch um den Namen. Viele Herrscher und Regenten haben sich im Laufe der Weltgeschichte einen Namen gemacht. Einen guten, aber meistens eher einen schlechten Namen. Besonders herausragend waren dabei die Kriege, die sie geführt haben, wo viele Menschen ihr Leben lassen mussten. Diese Namen erscheinen in den Geschichtsbüchern dieser Welt. Und wir könnten solche Namen aufzählen, aber diese Namen haben im Laufe der Zeit an Bedeutung verloren. Manche Namen, die auf Straßenschildern stehen, werden einfach abmontiert. Das gilt für die Namen in diesem gegenwärtigen Zeitalter, das gilt aber auch für die Namen im kommenden Zeitalter. Paulus schreibt demgegenüber von dem einen Namen, von dem Namen Jesu in Philipper 2. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Und ich denke, dem ist nichts weiter hinzuzufügen. Wir gehen einen Schritt weiter und lesen Vers 22, zumindest jetzt mal den Anfang, den ersten Satz. Und alles hat er seinen Füßen untergeordnet. In der Luther-Übersetzung steht, er hat alles unter seine Füße getan. Jetzt müssten wir Psalm 8 lesen, aber wir lesen nicht den ganzen Psalm, sondern nur drei Verse, die Verse 5 bis 7. Was ist der Mensch, dass du sein gedenkst, und des Menschen Sohn, dass du dich um ihn kümmerst? Denn du hast ihn wenig geringer gemacht als Engel. Mit Herrlichkeit und Pracht krönst du ihn. Du machst ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände. Alles hast du unter seine Füße gestellt. Wenn wir das so ganz unbedarft und unvoreingenommen lesen, können wir uns noch keinen allzu großen Reim darauf machen, was sich denn dahinter eigentlich verbirgt. So wie das rüberkommt, ist es ja ein Gebet, aber das klingt alles so weit weg von der Realität auf dieser Erde. Das ist auf der anderen Seite natürlich dichterisch höchst beeindruckend, aber was bedeutet das nun für uns? Und da ist es gut, dass es den Hebräerbrief gibt. Der greift nämlich diesen Psalm 8 auf, schon gleich im zweiten Kapitel. Und der lässt diesen Psalm für uns in einem ganz neuen Licht erscheinen. Hier wird er nämlich mit Jesus in Verbindung gebracht. Und das gibt Psalm 8 nochmals eine ganz andere Dimension, eine messianische Dimension. Und lasst mich das mal ein bisschen humorvoll sagen. Der Schreiber des Hebräerbriefes war in seiner Bibel, Altes Testament, scheinbar nicht so ganz gut bewandert, könnte man meinen. Er schreibt nämlich in Vers 6, es hat aber irgendwo jemand bezeugt und gesagt. Wir könnten ihm weiterhelfen. Irgendwo, das ist ein Psalm, das ist ein Psalm von David, das ist Psalm 8. Und den zitiert er hier. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, oder des Menschen Sohn, dass du auf ihn achtest? Du hast ihn ein wenig unter die Engel erniedrigt, Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Du hast alles unter seine Füße gelegt. Und aus dem Zitat zieht er nun seine guten und folgerichtigen Schlüsse. Denn indem er ihm alles unterordnete, ließ er nichts übrig, das ihm nicht untergeordnet wäre. Jetzt aber sehen wir ihm noch nicht alles untergeordnet. Und jetzt in Vers 9 lüftet der Schreiber des Hebräerbriefes das Geheimnis, jedenfalls sagt er das jetzt ganz betont. Wir sehen aber Jesus, der ein wenig unter die Engel erniedrigt war, wegen des Todesleidens mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, damit er durch Gottes Gnade für jeden den Tod schmeckte. Ja, Psalm 8 ist ein richtig messianischer Psalm. In diesem Psalm erfahren wir sehr konzentriert einiges über den Messias. Auch was auf ihn zukommt, hier auf dieser Erde. Aber letztlich wird er doch mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Was für uns heute wichtig ist, ist das, was in Vers 8 steht. Jetzt aber sehen wir ihm noch nicht alles untergeordnet. Ihm ist alles untergeordnet, jawohl. An dieser Tatsache besteht kein Zweifel. Aber wir sehen ihm noch nicht alles untergeordnet. Das war noch nicht zu erkennen. Und das liegt an unseren Augen, an unserer schwachen Sehkraft. Wir sind erstmal darauf angewiesen, dass Gott durch sein Wort zu uns redet. Wir könnten jetzt auch noch eine Reihe Verse lesen aus 1. Korinther 15. Ich lese mal nur Vers 25. Denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Sonderfall ist offensichtlich Vers 26. Als letzter Feind wird der Tod weggetan. Also wenn der durch ist, dann ist wirklich alles gelaufen. Dann sind alle Feinde nicht mehr relevant. Sie haben ihre ursprüngliche Bedeutung verloren. 1. Korinther 15, 27, denn alles hat er seinen Feinden untergeordnet. Wenn es aber heißt, dass alles untergeordnet sei, so ist klar, dass der ausgenommen ist, der ihm alles untergeordnet hat. Ich habe eben was Falsches gelesen, denn alles hat er nicht seinen Feinden, sondern seinen Füßen untergeordnet. Gott ist von dieser Unterordnung ausgeklammert, ausdrücklich, denn er ist ja der, der dem Sohn alles untergeordnet hat. Ja, und wie das so ist bei einem solchen Text, und wenn man dann auf die Uhr sieht, dann merkt man, jetzt müsste man noch mehr hören von dem, was in unserem Predigtext drinsteht. Denn da kommt ja jetzt plötzlich die Gemeinde ins Gespräch. Dann wären also wir mit dran beteiligt. Und dann steht hier auch in dem Vers 22 dieser Satz, er hat ihn, also Christus, Gott hat Christus als Haupt über alles der Gemeinde gegeben. Gott, der Vater, hat ihn, den Sohn, der Herr ist über alles, der Gemeinde gegeben. Und jetzt können wir schon fragen, welche Rolle wir als Gemeinde im Ablauf der Heilsgeschichte spielen. Gott hat gegeben, er hat Christus gegeben, er hat ihn der Gemeinde gegeben. Und ich lese dann weiter, Vers 23, den letzten Vers aus unserem Predigtext. Und da ist noch etwas gesagt über die Gemeinde, die sein Leib ist. Die Gemeinde ist der Leib des Christus. Das steht nicht nur hier, das steht auch in Kolosser 1, Vers 18, denn er, also Christus, ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Sein Leib, das sind also in der Summe die Glieder seines Leibes. Die vielen Glieder, die zu diesem einen Leib gehören. Es sind also die vielen unterschiedlichen Glieder, die aber alle miteinander, jeder an seinem Platz, dazu beitragen, dass der Leib seinen Aufgaben in vollem Umfang gerecht werden kann. Denn bei dieser Gemeinde geht es nun auch nicht um die Gemeinde vor Ort, geht es nicht um uns, die wir hier sitzen, etwa um die Stadtmission Kreuztal. Das ist jedenfalls nur ein kleiner Ausschnitt. Es geht um die weltweite Gemeinde auf allen 5 Kontinenten in ihrer recht unterschiedlichen Ausgestaltung. Und da kommen dann auch noch die hinzu, die inzwischen in den Jahrhunderten seit der Himmelfahrt Jesu bereits verstorben sind, entschlafen sind und beim Herrn sind. Alle sie gehören zum Leib des Christus. Und dann macht Paulus noch einen Zusatz. Die Gemeinde ist nicht nur sein Leib, die Gemeinde ist die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Und in Kolosser 2, Vers 10 schreibt eben dieser Paulus an die Gemeinde, und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Wenn wir uns selbst sehen, im Spiegel ansehen, dann könnten wir schon fragen, wie kommt Paulus bloß auf diese recht fragwürdige und völlig unrealistische Idee? Das ist dann doch wirklich maßlos überzogen, einfach übertrieben, völlig abwegig. Das widerspricht allen unseren Erfahrungen. Aber hier steht, die Gemeinde ist die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Wir als Gemeinde sind die Fülle, seine Fülle. Wir werden von ihm erfüllt, ausgefüllt, ganz ausgefüllt. Das ist der Termin, der Tag, auf den wir zugehen, wenn er uns begegnet. Heute ist Christi Himmelfahrt. Und mit seiner Himmelfahrt ist das alles eingefädelt worden. Jesus sitzt seitdem rechts neben seinem Vater in Amt und Würden mit allen Ehren, die ihm zustehen. Das bedeutet seine Himmelfahrt. Das wollen, das dürfen wir nicht aus dem Auge verlieren, auch wenn in dieser Welt die Dinge dem noch völlig entgegengesetzt laufen. Wenn wir heutzutage den starken Eindruck haben, es geht mit dieser Welt den Bach runter. Wir wissen, dass Jesus im Regiment sitzt und dass alles so läuft, wie es laufen soll und wie es laufen wird. Es ist bereits alles eingespurt. Die Himmelfahrt Jesu mit allen ihren Auswirkungen ist der beste Glaubensbeweis dafür, dass Jesus der Herr ist. Und dieser Herr ist unser Herr. Amen. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir das in deinem Wort erkennen können, dass du der auferstandene Herr bist und dass du aber auch der bist, der gen Himmel gefahren ist und der jetzt zur Rechten Gottes des Vaters sitzt. Wir danken dir, dass wir dich kennen und dass wir dich erfahren können und dass wir zugleich wissen können, du bist der hohe Priester, der sich einsetzt für uns, weil du alles für uns getan hast. Und so möchten wir dich bitten, dass wir deine Nähe erfahren, jeden Tag neu, dass wir wissen können, dass wir in dir geborgen sind und dass wir so unseren Weg gehen können, der vor uns liegt. Und so bitten wir dich um deinen Segen für diesen Tag und für die Tage weiterhin. Amen. Amen.
Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort heute Morgen, für diesen Gottesdienst, mit dem du uns dienst. Und das ist so wunderbar, Herr. Wir bitten dich jetzt um deinen Segen, wenn wir auseinandergehen. Wir bitten dich um deinen Segen, wenn wir dann wieder den Alltag haben. Wir bitten dich um deinen Segen heute, wo wir Himmelfahrt feiern, dass dieser Tag zum Segen wird. Und sei du auch bitte bei den Kranken, von denen wir eben gehört haben, aber auch bei allen anderen Kranken, Herr, dass du bei ihnen bist, mit deinem Segen, Herr. Und sei du jetzt bei uns an diesem Tag, Herr. Amen.